Fernsehen bildet. Immer wenn der Fernseher an ist, gehe ich in ein anderes Zimmer und lese. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge.
Martin, ich glaube, du wärst tatsächlich jemand, der in ein anderes Zimmer gehen würde und würde einfach lesen. Dir würde ich das zutrauen.
Pass auf, das war mal geil. Meine Freundin schaut ultra gern Love Island auf RTL 2. Und dann haben wir uns das angeguckt. Und als sie das erste Mal den Vorschlag gemacht haben, hat, das zu gucken, da habe ich schon mit dem Kopf geschüttelt und so, ja gut, schaue ich es mir mal an. Und ah, diese Leute, und ist das anstrengend. Und nach ein paar Folgen habe ich zu ihr gesagt, wollen wir nicht mal was Intelligentes gucken? Und dann hat sie gesagt, da hat sie mich zitiert und hat gesagt, wolltest du nicht mal den Bachelor gucken? Weil es mich interessiert, was da passiert. Ja, also Trash-TV kann man sich schon geben, aber ja, ich nehme lieber das Buch in die Hand und lese. Und wenn ich einen Film oder eine Serie schaue, dann meistens gezielt und nicht in der Hoffnung, dass gerade irgendwas kommt.
Ja, da bin ich bei dir. Also so irgendwie so Free-TV oder so läuft bei mir auch höchst selten. Mein einziges Guilty Pleasure ist das Dschungelcamp. Und das kommt Gott sei Dank nur einmal im Jahr.
Ich weiß nicht, wo du die Kraft aufbringst, es zu gucken. Aber das denkst du dir vermutlich auch über Love Island.
Ich meine wirklich, ich könnte jetzt hier länger philosophieren, warum ich mir das angucke, aber ich glaube, das hebe ich mir vielleicht mal für eine Anekdote auf oder so.
Das Zitat von eben, das ist ja von, oh Gott, hoffentlich spreche ich den richtig aus, Groucho Marx, US-amerikanischer Schauspieler und Entertainer. Den kennt man auch von den Marx Brothers. Das ist so ein Name, den kenne ich, aber ich könnte jetzt nicht spontan eine Nummer nennen.
Aber du wüsstest Groucho Marx, wenn du den googelst und siehst den, dann weißt du sofort, wer das ist. Der hat ein sehr markantes Äußeres. Der geht so ein bisschen in Richtung Charlie Chaplin von seinem Äußeren.
Ja, aber hast du der spontan so eine Nummer von ihm, die man kennt, im Kopf?
Die kann ich dir auch nicht sagen, aber der hat so einen ganz dicken Schnauzer und so dicke Augenbrauen und der hat meistens so eine Rundbrille auf. Denn wenn man den sieht, erkennt den jeder, selbst heute noch.
Der ist nicht der Einzige, der jemals ein Zitat zu Büchern gesprochen hat, sondern zu Bücherzitaten gibt es ganz viele. Aber
und ganz viele schreckliche.
Als kleiner Teaser, zu denen kommen wir gleich. Vielleicht lösen wir kurz auf, worüber wir heute mit euch sprechen. Wir haben uns dieses Zitat ausgesucht, weil es ums Lesen geht. Und wir stellen uns heute die große Frage, für wen lesen wir? Ja. Maxe, für wen kann man lesen, außer wenn man nicht für sich selbst liest?
Ich könnte mir vorstellen, wenn ich einen Sohn oder eine Tochter hätte, könnte ich für den lesen und was vorlesen. Oder bei einer Lesung, wenn ich etwas aus meinem Buch vorlese, könnte ich für andere lesen. Aber ich denke, dass wir die meiste Zeit für uns selbst lesen und lesen sollten.
Jawohl, und darum geht's gleich. Jetzt kommen wir zu den versprochenen Bücherzitaten. Welche davon habt ihr bestimmt schon mal gehört? Ich hau einfach mal den raus. Ein Roman ist wie der Bogen einer Geige und die Resonanzkörper wie die Seele des Lesers. Alter. Ein Roman ist wie der Bogen einer Geige und die Resonanzkörper wie die Seele des Lesers. Da versucht einer schlau zu klingen, da geht es ihm gar nicht ums Lesen. Also, was soll das bedeuten, der Roman ist wie der Bogen einer Geige?
Ich finde, diese Sprüchlein, das muss dann nicht immer nur mit Lesen zu tun haben, die haben halt diesen neumodischen Stempel von Facebook-Spruch. Mhm. Ne? So im Hintergrund ist irgendwie ein schönes Bild und da steht das drüber und die Muddis da draußen denken sich, oh ja, irgendwie hat der recht, der das geschrieben hat.
Ja.
Ich finde die auch eher, also ich meine, es kommt drauf an, die können schon sehr kitschig sein wie der. Es ist so ein bisschen wie mit diesen ersten Sätzen, wie sehr man die romantisiert sozusagen. Mhm. Also ich kann schon verstehen, wenn man da was Schönes dran findet. Ich finde sie kitschig.
Du weißt schon, das ist viel zu viel. Der ist einfach too much. Ja, pass auf.
Das stimmt.
Kommen wir zum nächsten. Von seinen Eltern lernt man lieben, lachen und laufen. Doch erst, wenn man mit Büchern in Berührung kommt, entdeckt man, dass man Flügel hat, Alter.
Oh ja, ja.
Ey, ich würde schon sagen, so, wenn man Bücher liest, weiß ich nicht, gerne auch so Selbsthilfebücher, nenne ich es mal, oder viele Romane und die Fantasie wird angeregt, dass man schon durchaus als Person wachsen kann. Aber dann sag mal, ja, sollte man es vielleicht auch direkt so sagen, so, Bücher helfen dir als Mensch zu wachsen und nicht, dass du Flügel bekommst. Ey. Ja, ich lese ein Buch, mach die Balkontür auf, stell mich an den Balkon, heb die Arme Richtung Sonne und sag, ja, das bin ich. Ne? Lesen, ich liebe dich.
Praise the sun.
Ja, genau. Ja. Heftig.
Ich verkneife mir gerade einen Red Bull-Witz, machen wir immer weiter.
Und ich finde, ein Satz ist der schlimmste und den liest man oft und der wird gern von Serienfans zitiert. Einfach, weil der Typ berühmt wurde mit seiner Reihe, und zwar der George R.R. Martin mit Game of Thrones.
Hast du gerade eine Serienrobbe verschluckt?
Richtig, wegen R.R. Ja, also der Erfolg gibt ihm recht, aber ich finde dieser Satz gleich nicht unbedingt. Und zwar, ein Leser lebt 1000 Leben, bevor er stirbt. Wer niemals liest, lebt nur eins. Und ich denke mir, ey, hast du schon mal ein Buch in der Hand gehabt? Lass es Game of Thrones sein und... Keine Ahnung, du liest was über Jon Schnee, machst das Buch zu und denkst dir, ich bin Jon Schnee, ich habe jetzt sein Leben gelebt. Ne? Das ist auch, keine Ahnung, das ist so eine Aussage, die lässt sich gut zitieren, ne, in irgendwelchen Blogs, aber fernab von der Realität. Also man fühlt zwar mit Figuren, aber ich würde niemals so weit gehen, dass ich nach einem Buch behaupte, dass ich die Figuren gelebt habe, dass ich die war.
Ich finde den Spruch tatsächlich jetzt gar nicht so schlecht, weil dieses Leben des Lebens der Figuren bezieht man ja nicht unbedingt auf die reale Welt, sondern sobald du in dem Buch drin bist oder in der Hauptfigur oder in der Hauptfigurin, dann lebst du ja quasi zusammen mit denen. Also es ist natürlich viel gesagt, dass man deren Leben lebt, da hast du schon recht, aber man lebt dann in dem Moment schon ein anderes Leben.
Auf keinen Fall. Du bist stiller Beobachter. Das ist wie wenn du einen Film schaust.
Echt?
Würdest du das zu Filmen auch sagen, dass du dir einen Film anguckst und dann würdest du sagen, ich war gerade Teil dieses Lebens?
Nee, weil Filme eine visuelle Komponente haben, die dich ja trotzdem trennt vom echten Leben. Aber ein Buch hat ja keine visuelle Komponente. Das heißt, du musst dir alles selbst vorstellen und steckst viel näher drin oder steckst viel mehr in der Geschichte drin, als du es bei einem Film oder bei einem Videospiel oder bei irgendeinem visuellen Medium je tun würdest. Wenn das gut geschrieben ist, dann hat das ja auch einen Einfluss. Wenn was spannend ist, dann rast dein Herz und so weiter. Also ich würde das jetzt nicht komplett ausschlagen. Ich würde nicht sagen, dass man dieses Leben mit ins reale Leben nimmt. Aber in dem Moment, wo du das Buch liest, und das Buch ist vielleicht sehr gut, glaube ich schon, dass man sagen könnte, dass man das Leben des Protagonisten gerade irgendwie mitlebt oder miterlebt.
Das wäre jetzt aber das stärkste Argument deiner dialektischen Erörterung. Alles danach wird nur noch schwächer. Also, ich weiß nicht.
Ich finde auch das mit diesen 1000 Leben, das hat mich an ein anderes Zitat erinnert von Shakespeare. Das ist, glaube ich, aus Julius Caesar, aus seinem Theaterstück. Und da den Spruch kennen auch ziemlich viele. Und zwar heißt der Feige stirbt schon vielmal, eher stirbt. Die Tapfern kosten einmal nur den Tod. Ne, so von wegen 1000 Leben leben und nur einmal leben, wenn man nicht gelesen hat und so.
Ich finde es so krass, wie du hier einfach spontan den Shakespeare raushaust.
Tja, seht ihr mal. Wir sind hier. Ne? High-Quality-Podcast.
Eben. Aber ja, den find ich schon cooler, weil das geht dann schon so mehr ein bisschen in Richtung Motivation, ne?
Ja.
Und die aber vorher, die lullen dich ein. Die so, ich bin so ein Bücherwurm und ich umarme mein Buch und ich lebe jetzt dieses Buch, weil ich es küssen möchte und sowas.
Ich sag mal so, es ist ja schön, wenn jemand ein Buch so mögen kann und kann sich da so reinprojizieren, das macht ja Spaß. Das ist ja auch im Prinzip das, was wir suchen, wenn wir ein Buch lesen. Wir wollen ein Buch lesen, das so geil ist, dass wir uns da drin irgendwie verlieren können. Und dann gönne ich das jedem, der das gefunden hat bei einem Buch oder so. Aber diese Sprüche, die haben halt oftmals sehr viele hochtrabende Worte und sehr viele bedeutungsschwangere Worte, aber es steckt halt nicht viel dahinter. Die sind halt irgendwie aufgebläht.
Ich merke schon, wir spielen heute guter Kopf und böser Kopf.
Ja.
Ich würde dir eine Frage stellen, und zwar, meinst du, also es gibt ja diesen Satz, es gibt ja auch einen anderen Satz, den man oft hört, und zwar, lesen habe ich keine Zeit für. Und über unsere Lesegewohnheiten haben wir ja schon mal gesprochen. Deswegen würde ich gleich mal jetzt ein Jahr später mit der Frage anknüpfen, meinst du, man kann Lesen zur Gewohnheit machen?
Klar, ich glaube, also ich meine, ich finde, du bist das beste Beispiel. Du liest, ich würde sagen, du liest jetzt nicht extrem viele Bücher. Es gibt bestimmt Leute, die noch Bücher noch viel, viel mehr wegfespern und wegatmen. Da stellt sich dann die Frage, wie sehr die sich damit beschäftigen. Aber ich finde, du bist das beste Beispiel. Ich sage jetzt mal, du liest roundabout pro Woche ein Buch. Jetzt, also wirklich ein normales Buch, kein Comic, kein Manga, ein normales Buch. Und das kann man schon machen, wenn man sagt, wenn man sich halt verabschiedet von diesen Bachelors und Love Islands, dass man sich halt berieseln lässt und dann sagt, okay, Lesen ist mein Hobby, ich setze mich jetzt hin, ich lese ein Buch oder ich lese ein Buch, das mich interessiert und dann lese ich das nächste. Das kann genauso ein Hobby sein wie Videospiele oder Schreiben oder Malen oder Sport treiben. Also ich glaube schon, dass man das zur Gewohnheit machen kann, ja.
Ja, ich glaube auch, dass Leute, die das eben sagen, oh, sie würden so gerne und so, die haben da völlig falsches Bild von den Leuten, die Bücher lesen, weil niemand sagt, dass man die Hälfte des Buches dann sofort lesen muss, sondern am Tag reichen ja schon 10 Seiten. Dann hast du ja auch gelesen. Oder wenn du nur 3 Seiten gelesen hast, dann hast du, du musst es quasi einfach nur machen und wollen. Weil es ist jetzt, ne, 2022 hat angefangen, wir sind jetzt schon im März und wir zwei haben unsere Jobs, wir haben den Podcast, du schreibst sogar jetzt noch mehr an deinem Buch, als, also mehr als zuvor. Und hast ja vermutlich auch trotzdem Zeit gefunden zu lesen.
Wobei ich ein bisschen von den klassischen Büchern in den letzten Jahren, 1-2 Jahren weggekommen bin, einfach weil ich ein sehr langsamer Leser bin, oder nicht sehr, aber ich bin ein langsamer Leser und nehme mir da Zeit für. Und die Zeit fehlt mir beim Schreiben einfach ein bisschen, weil ich dann lieber ich habe den Drang zu schreiben und selbst was zu schaffen. Und deswegen habe ich in den letzten Jahren hauptsächlich Mangas konsumiert, weil die einfach schneller gehen, leichter zu konsumieren sind. Aber ich werde dieses Jahr auch ein Stück weit zum klassischen Buch zurückfinden, einfach weil ich die Bücher von anderen Leuten, die in meinem Verlag veröffentlichen, lesen möchte und möchte da auch eine Rezension abgeben und möchte wissen, was sich so auf dem Markt tut. Also so ein bisschen, keine Ahnung, recherchemäßig. Und mal davon abgesehen, meinen eigenen Scheiß muss ich ja auch immer und immer wieder lesen. Also ich weiß nicht, wie oft ich mein eigenes Buch oder meine eigenen Bücher gelesen habe. Das ist, kostet ja auch Zeit, also ja.
Ja, wobei Mangas ja auch von der Zeitintensität nicht zu unterschätzen sind, weil da gibt es auch dicke Brummer, nicht nur die kleinen von Carlsen, sage ich mal. Und ja, weil du hast ja dann vor einem Jahr erzählt, du hast so dein Ritual, morgens hockst du dich hin mit deinem Kaffee und dann liest du das parallel. Läuft das bei dir noch?
Ja. Das läuft noch, ja. Ich habe heute Morgen hab ich da gesessen und hab gelesen.
Und bei mir ist es so, ich habe jetzt auch meine Leseliste für 2022 gemacht. Auf Leselisten, über Leselisten sprechen wir heute auch noch. Und da konnte ich halt auch 8 Bücher schon abarbeiten. Und abarbeiten, das klingt so nach Arbeit, aber ich habe sie halt gelesen. Und ohne, dass ich mich irgendwie reinstressen musste mit so, diese Liste muss dünner werden, ich muss am Ende des Jahres einen Post machen können mit alle Bücher geschafft, yes. Sondern, ja, ich habe da in Vorbereitung auf diese Folge mal geguckt, wie viele es schon sind. Und dann habe ich gesehen, 8 sind es schon, cool.
Ist es dann tatsächlich so, dass du, wenn du diese Liste machst, guckst du dann, was im nächsten Jahr veröffentlicht wird oder was in diesem Jahr veröffentlicht wird, dass du irgendwie sagst, keine Ahnung, der Stephen King veröffentlicht im März ein neues Buch, das werde ich lesen, oder ist das wirklich was, wo du dann drüber stolperst und sagst, ach ja, das Buch klingt interessant, ich nehme es auf meine Liste.
Wenn ich das so machen würde wie du, dann, wie du jetzt das beschrieben hast, dann würde ich ja nur Neuerscheinungen lesen, aber ich habe ja quasi alles, was die letzten 2000 Jahre rauskam, noch nicht gelesen. Diese Lesenlisten, die passieren spontan. Da laufe ich einmal meine Regale durch und gucke, was ich noch nicht gelesen habe. Nehme dann raus, wo ich mir denke, da habe ich jetzt Bock drauf und setze es auf die Liste. Und ich gucke regelmäßig bei, ist das Büchertreff, heißt glaube ich die Seite, und dann da bei den Neuerscheinungen. Und dann gehe ich die durch und dann gucke ich, was im Jahr rauskommt. Und dann notiere ich mir das auch. Und diese Liste, die lebt aber. Wenn mir spontan was einfällt, wenn ich irgendwas sehe, dann kann ich die ergänzen, die Sachen. Es ist jetzt nicht so, dass ich am 1. Januar sage, das wird dieses Jahr gelesen, sonst nichts, sondern die lebt einfach. Und ja, da ist dann alles Mögliche drauf, also was ich schon habe zu Hause und was ich mir vielleicht noch kaufen möchte.
Ach, das finde ich ja interessant. Ich hab sowas, ich will es nicht sagen, ich habe es nicht, das wäre gelogen, aber wenn, ist es eine sehr, sehr rudimentäre Liste, sagen wir es mal so. Bei mir ist es so, dass ich, es gibt bestimmte Manga-Releases, die kommen meistens alle 2 oder 3 Monate und da weiß ich schon, keine Ahnung, im Mai kommt der Manga und dann lese ich den weiter. Das ist so meine Leseliste sozusagen. Da habe ich ein bisschen im Auge, was da kommt und was ich weiterlesen möchte. Und ansonsten habe ich meistens schon beendete Reihen, wo ich dann halt den nächsten Band kaufe, wenn ich den vorherigen ausgelesen habe. Und dieses Jahr ist es halt so, dass ich weiß, dass von ein, zwei Mitautorinnen ein Buch erscheint, wo ich dann weiß, ah, das kommt im Mai oder das kommt im September, da werde ich das dann schon lesen. Das steht dann auf meiner Liste sozusagen.
Dein Buch steht zum Beispiel noch nicht auf meiner Liste, weil es halt noch nicht da ist, ne? Aber wenn es zum Beispiel dann jetzt da wäre, im Mai, dann, oder darf ich es überhaupt sagen?
Ja, klar.
Okay. wenn es dann da ist, dann landet es halt auch auf der Liste.
Aber du sagst, die Liste lebt oder landet immer was drauf. Hat es dann quasi so ein Ranking oder ist es einfach nur eine Liste und du guckst dann, wenn du fertig bist und scannst drüber und sagst, ach, jetzt habe ich Bock auf Buch XY.
Ja, denn man muss aufpassen, wenn man so eine Liste macht, dann läuft man Gefahr, so büchermäßig auf cool zu machen. So, schau mal meine Liste und welche Bücher ich dieses Jahr alles lesen werde. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn du dich vor das Regal stellst und sagst, so, ich habe so viele Bücher, aber nichts zu lesen, weil du dann oft einfach Reizüberflutung hast. Und dann schaue ich mir die halt an und denke mir, ah, das habe ich schon länger, aus irgendeinem Grund habe ich mir das doch geholt, was steht denn überhaupt drinnen, ne? Und dann denke ich mir, okay, das ist interessant, das lese ich dieses Jahr. Und dann mache ich das halt so mit ein paar Büchern und dann setze ich die drauf.
Aber das ist ja mehr so ein Ding, was du für dich machst.
Genau.
Weil man sieht ja auch in den sozialen Medien, wenn man in der entsprechenden Bubble unterwegs ist, wo dann Leute quasi sagen, ah ja, ich habe hier noch den Stapel an Büchern und den will ich lesen. Das hat dann sowas so penisvergleichmäßig, ja. So, ne? Ah, mein Stapel ist größer, den ich lesen will. Ob man es dann am Ende liest, es steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Ich könnte auch alle Bücher, die ich besitze, aufeinanderlegen und könnte sagen, ah, guck mal meinen Stapel an. Das ist immer so, da stellt sich wieder die Frage, die wir am Anfang gestellt haben und die auch den Titel der Folge widerspiegelt. Für wen lesen wir eigentlich? Wir sollten nicht für die anderen lesen in den sozialen Medien, sondern für uns, ganz egal, wie lange man braucht, um den Stapel abzuarbeiten.
Das ist dann der berühmte Sub, über den wir gleich noch sprechen. Was ich noch ergänzen möchte, ja, die Leseliste, die habe ich ja, wie du auch schon gesagt hast, die habe ich für mich, wenn ich ein Buch durch habe und mich frage, okay, was, ne, worauf habe ich als nächstes durch, dann habe ich eine kleine Auswahl. Weil wenn ich mich jedes Mal aufs Neue vors Bücherregal stellen würde und mir denke, so, was mache ich und dann suche ich etc. und dann irgendwie komme ich zu nichts, sondern dann hake ich das ab und dann sage ich, ah, okay, und jetzt dann doch den John Grisham. Deswegen ist das mehr so eine Stütze für mich. Was ich übertrieben hasse, ist, wenn Leute keine Liste machen, sondern eine Zahlenangabe. Weil so eine Liste, wenn man die jemandem zeigt, die poste ich ja auch, da können sich andere berieseln lassen. Die sehen, ah, der liest das habe ich auch schon mal gelesen. Oh, da gibt es wohl einen zweiten Teil, weil die Person vielleicht auch den zweiten Teil liest. Oder, oh, stimmt, da gibt es wohl ein neues Buch von XY. Würde mich auch interessieren. Aber das Schlimmste ist so eine Zahlenangabe. Und die sieht man bei diesen Bookstagrammern auch oft. Und zwar in der Bio steht dann sowas wie 23.200, also dass sie schon 23 Bücher von ihren 200, die sie sich vorgenommen haben, gelesen haben. Und da stelle ich mir dann die Frage, worum geht's hier? Geht's hier um Qualität oder Quantität? Ne? Ich schau mal, wie viele Bücher ich lesen kann, aber was ich lese, ist im Prinzip egal.
Ja, genau, das könnte ja genauso gut ein lustiges Taschenbuch sein oder das wöchentliche Rewe-Blättchen, was ich gelesen habe. Und dann kann ich wieder den Counter um eins erhöhen. Das spielt genau in diesen Schwanzvergleich rein, den ich eben erwähnt habe. Ja, finde ich auch ein bisschen seltsam, weil das hat keine Substanz. Das macht man nicht für jemand anderen. Das macht man nur, um anzugeben sozusagen. Wie du gesagt hast, wenn du eine Liste postest, ich weiß nicht, ob du es dieses Jahr, Anfang des Jahres gemacht hast, auf den Lull. Ja. Kanälen. Letztes Jahr hast du es auf jeden Fall gemacht. Und wie du sagst, da kann man sich ja angucken, was der andere so liest. Dann stellt man fest, oh ja, der Martin liest zum Beispiel gerne Thriller oder Krimis oder da ist auch mal ein Sachbuch dabei. Ist ja interessant. Das hat einen Mehrwert für andere. Und das finde ich in sozialen Medien generell immer gut. Wenn man es nicht für sich, sondern auch für andere macht, sodass man halt irgendwie ins Gespräch kommt. Weil kann sein, dass der andere auch einen coolen Buchtipp hat.
Ja, jemand, was soll ich denn fragen zu 23 von 200? Was? 23 Bücher?
Wann? Sag doch mal welche.
Ja, genau.
Und dann sagt der andere, nee, es ist mir zu viel.
Und dann echt viel. Und dann können sich die Leute so darin suhlen. So, ja, weil ich wirklich so viel lese. So, ja, keine Ahnung, da liest du keine Bücher, da greifst du Bestätigung ab.
Ja, ist so. Du hast eben den Sub angesprochen, den Stapel ungelesener Bücher. Steht bei dir daheim dann auch so ein Stapel ungelesener Bücher rum, wo du einfach runternehmen könntest, wenn du wolltest?
Der Stapel, ja, nicht ganz, sondern bei mir ist das einsortiert im Regal und auch nicht quasi sortiert nach gelesen, nicht gelesen, sondern halt alles schön nach Autoren und nicht nach Farben. Und ich finde, dieser Sub ist so ein übelst romantisierter Begriff, das hast du vorhin auch schon gesagt, das ist so, oh, schaut mal, ich habe so viele ungelesene Bücher und ich kaufe mir noch mehr Bücher und Das ist so ein Szenebegriff geworden, um so ein bisschen sein Image zu pflegen und dem Image gerecht zu werden. Aber mit Lesen hat das nicht wirklich was zu tun. Da sieht man in diesen Reels immer so, ich beim Bücherkauf und dann, oh, mein Sub guckt böse. Ne? weiß nicht, da fühlen sich die Leute, ich habe mich noch nie schlecht gefühlt, als ich mir noch ein neues Buch gekauft habe, weil ich wusste so, oh, ich habe noch so viele ungelesene Bücher. So dieser Sub, ja, da frage ich mich halt, fühlen sich die Leute wirklich schlecht oder fühlen sie sich auf Insta Gänsefüßchen schlecht?
Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil ich glaube, dein Mindset ist da einfach anders, weil du weißt, wenn du dir ein neues Buch kaufst, dass du es über kurz oder lang irgendwann lesen wirst. Aber ich kann das nachvollziehen. Also wenn ich könnte und wenn mir die Person, die mit mir in diesem Haushalt lebt, nicht immer wieder auf die Finger klopfen würde und sagt, wenn du dir einen neuen Manga kaufst, dann musst du auch alte Mangas verkaufen, weil wir keinen Platz haben, Klammer auf, was nicht unbedingt stimmt, Klammer zu. Ich hoffe, die Eva hört das nicht. Dann würde ich schon auch sagen, wenn mich irgendwie ein Buch oder ein Manga anspricht, dann kaufe ich mir das jetzt einfach und lege das oben drauf. Aber ich würde damit nicht flexen. Vielleicht würde ich es auch irgendwann vergessen und nicht lesen und sagen, ach, habe ich jetzt nicht gelesen, interessiert mich nicht mehr, verkaufe ich wieder. Ich finde durchaus, dass es Spaß macht, einfach durch eine Buchhandlung zu gehen und sich ein bisschen inspirieren zu lassen und zu gucken, was gut aussieht. Macht jeder von uns mal. Das fühlt sich auch gut an, finde ich. Aber man sollte das halt nicht überdramatisieren, finde ich.
Eben, weil
der Stapel der ungelesenen Bücher ist halt einfach da. Und wenn er größer wird, wird er größer. Wenn er kleiner wird, ist auch gut.
Eben. Und so hat man auf jeden Fall immer reichlich Auswahl zu Hause. Und ja, diese, weiß nicht, dieses Sub, das ist halt so ein Modebegriff geworden. So eine Art, ich bin ein Bücherwurm, deswegen brauche ich mein Haustier. Und das ist von uns allen immer der Sub. Und du, schau mal, hier, ich fütter dich wieder mit einem neuen Buch. Statt zu sagen, ihr geil, neues Buch, da freue ich mich drauf. Ne? Nee, dann machst du es in dem Moment eigentlich relativ wertlos, indem du sagst, so, ich werde dich eh nicht lesen.
Das ist ein sehr guter Gedanke, dass das einzelne Buch, dass dem einzelnen Buch keine Wertschätzung mehr gegeben wird, sondern es verliert seinen Wert, indem es Teil dieses Subs wird, weil es darin verschwindet.
Ja.
Weil im Prinzip ist das Irrsinnige ja, dass nur wer, also dass wer einen großen Sub hat, dass das eigentlich nur zeigt, dass er mehr Bücher kauft, aber nicht mehr Bücher liest.
Boom! Und es kam jetzt völlig spontan.
Aber ich hab einen Sub übrigens auch mit Mangas. Der steht bei mir im Schlafzimmer. Da gibt's einen Sub. Da kommt alles drauf, was ich vielleicht für einen Podcast lesen will oder was so rein, die dann weitergehen, wo der nächste Teil da ist. Und es gibt einen Sub, da liegen nur One Piece Mangas drauf.
Aber ich zum Beispiel weiß, du kaufst dir die im Ultra Comics, Grüße gehen raus, und dann liest du die jeden Morgen oder was weiß ich, jeden zweiten Morgen, und dann sprechen wir drüber. Und dann ist das, ja, wie du, da wird One Piece, sag ich mal, einfach wertgeschätzt und nicht quasi der Stapel höher gemacht, dass du dann deine Jacke drauf aufhängen kannst, sondern einfach durchgeballert.
Ich bin da mehr bei dir, ich kaufe mir halt was, damit ich es am Ende auch lese. Ja, ich will das nicht kaufen, damit es rumliegt, weil ich vermutlich irgendwann dafür einen Anschiss kriege. Ich persönlich finde es aber auch schön, wenn ich was habe. Ich habe das ausgelesen. Es ist vielleicht der, keine Ahnung, der achte Band von der Reihe, und dann kann ich das ins Regal schieben und denke mir, ah, da steht jetzt irgendwann die ganze Reihe voll und dann freue ich mich.
Ja, das habe ich mit Berserk so gehabt und ich muss ehrlich gestehen, mit JoJo auch, weil diese Bücher einfach so geil gemacht sind von JoJo, diese englischen gebundenen Ausgaben.
Ja, und da gebe ich das, die sehen auch aus, als wäre das irgendwas total Besonderes. Aber es ist im Prinzip in Anführungszeichen nur ein Manga. Die sehen gut aus im Regal, da gebe ich dir vollkommen recht.
Das deutsche Äquivalent wäre quasi der Brockhaus, ne?
Du bist, glaube ich, der erste Mensch der Welt, der JoJo mit dem Brockhaus verglichen hat. Und ich feiere, ich würde klatschen, wenn es nicht so laut wäre.
Da können wir uns jetzt die Frage stellen, was wir lesen. Wir lesen scheinbar Mangas. Und ja, wenn den Podcast hört, weiß, dass ich Thriller lese, weiß, dass ich historische Romane lese. Du liest viel gern Fantasy und Science Fiction und solche Sachen. Da findet man uns überall ein bisschen. Hat sich das gewandelt jetzt zum Beispiel durch den Podcast oder den Insta-Konsum?
Noch nicht, aber es wird sich wandeln. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich gerne von anderen Autorinnen, die auch beim Dunkelstern Verlag, Klammer auf, Grüße gehen raus, Klammer zu, veröffentlichen, dass ich da das ein oder andere Buch lesen möchte. Ich habe mich da, glaube ich, für 4 Bücher eingetragen, für die ich dann auch auf Instagram Werbung machen möchte und möchte da rezensieren, weil ich die Leute mag. Da begebe ich mich dann schon in anderes Fahrwasser. An eins zum Beispiel, das erste, was jetzt dann ansteht, ist der Titel ist Burning Hearts von Elisa Winters. Mhm. Und das ist Romantasy. Also da gehe ich dann so ein bisschen in die Romance-Richtung. Einfach mal, um sowas auch gelesen zu haben. Dieses Genre wird immer so ganz gern so ein bisschen belächelt, so Romance, haha, das sind halt so die schönen Träume von den kleinen Mädchen, die von ihren Prinzen auf dem weißen Schimmel träumen. Und ich möchte da selbst mal was dazu lesen, um da nicht immer nur drüber schimpfen zu können oder zu müssen, damit ich auch weiß, wovon ich lese. Und ich glaube, dass das ein sehr gutes Buch sein wird. Ich habe da schon ein bisschen reingeschnuppert. Ich glaube, dass das gut wird. Vielleicht gibt es auch eine Rezi zu.
Romantasy, kann man es sich so vorstellen wie Nicholas Sparks Bücher nur mit Elfen?
Nee, also in dem Fall ist es tatsächlich sogar Dark Romantasy. Also in dem Fall ist es so, dass die Romanze ist schon Hauptbestandteil der Geschichte, aber der Kerl zum Beispiel ist ein brennendes Skelett sozusagen.
Okay.
Nicht komplett, sondern der Typ ist von vornherein schon mal entstellt sozusagen. Das heißt, das hat eine ganz andere Dynamik als irgendwie so ein Schmachtfetzen, wo beide einfach, sie ist irgendwie so total verschüchtert, trägt eine dicke Hornbrille mit Cola-Bodengläsern und er ist irgendwie der Bad Boy. Sowas würde ich mir nicht antun. Aber da ist halt die Ausgangssituation so interessant, dass ich sage, okay, das könnte interessant werden. Und wenn es dann noch ein bisschen dark wird, ich meine, das wird wahrscheinlich nicht so dark werden wie Berserk. Nichts ist so dark wie Berserk. Aber halt so ein bisschen, und dann gibt es da so eine Schnittmenge, wo ich sage, okay, das probiere ich jetzt mal aus, das möchte ich lesen. Vielleicht taugt mir das ja, weil ich bin inhärent ja nicht gegen Romanzen. Sie müssen halt einfach gut geschrieben sein.
Jawohl. Ich habe mir vorgenommen, für 2022, jedes Jahr möchte ich eine Biografie lesen von nicht irgendwem, sondern ich schaue immer mal, wer mich interessiert. Und ich weiß, dass zum Beispiel von meinem Bruder, der hat von Flacke, ich glaube mittlerweile hatte zwei Bücher draußen, das erste, dem Rammstein-Keyboarder, werde ich mir jetzt einfach mal dann von ihm ausleihen und das ist dann eben die Biografie, die ich ja lesen werde, weil ich finde, das ist dann auch so ein bisschen nicht Persönlichkeitsbildung, sondern Wachstum, einfach mal gucken, ja, wie haben andere erfolgreiche Leute so gelebt, was ging bei denen ab, denn ich habe in der Vergangenheit herausgefunden, dass mir das doch ziemlich Spaß macht, gute Biografien zu lesen.
Was macht das für dich aus, diese Biografien? Also ich weiß, dass du gerne Biografien liest, aber was ist der Reiz daran?
In Biografien liest du oft Sachen, die du über die Person vielleicht so in den Medien noch nicht gelesen hast. Beispiel, ja, ich nenne zwei Beispiele. Ein schnelles, und zwar habe ich die Biografie von Jackie Chan gelesen.
Ja.
Und die war ziemlich ehrlich und er erzählte dann auch so Stories. Da gibt es so eine Anekdote, da sagt er, wie ihm das Geld zum Kopf gestiegen ist und da ist er dann mal mit seinen Leuten in einen Laden rein und da so Klamotten kaufen wollte der und dann kam so eine Verkäuferin und hat gemeint, ja, der will dieses Hemd und dann musste oder den Pullover und dann musste die Sachen immer nehmen, ausfalten, damit er sie anprobieren konnte und dann hat er gesagt, nee, will ich nicht, ich will doch lieber das da hinten und hat quasi so den großen Macker gemacht. Und dann hat er gesagt, ja, da war er voll arrogant und so, das war so eine Zeit, wo er es halt richtig krachen lassen hat und heute schämt er sich richtig dafür und ja, jeder, der so Jackie Chan sieht, der denkt sich, ja, Alter, lieber Chinese, der kann keiner Fliege was zuleide tun, aber der war auch mal jung und dumm.
Ja, diese Erfahrung, das stimmt, ich habe mal, da gibt's diese Doku über den Bodybuilding-Sport, als der Arnold Schwarzenegger noch jung war. Ich müsste lügen, die müsste von Anfang der 70er sein. Die heißt Pumping Iron.
Ja, hat mir mein Bruder schon öfter davon erzählt.
Die habe ich gesehen noch vor ein paar Jahren. Und da ist halt auch der junge Arnold Schwarzenegger zu sehen. Da merkst du schon auch, der ist noch jung, der will, der ist gierig und der ist auch sehr von sich selbst überzeugt. Und wenn man quasi sein altes Ich betrachtet, ganz egal, ob man jetzt Schwarzenegger, Jackie Chan oder Martin oder Maxe ist und man denkt sich, ah, scheiße, was habe ich denn da getrieben? Das ist ja vollkommen Banane, das ist ja vollkommen daneben. Dann heißt das ja auch, dass man als Person gewachsen ist.
Mhm.
Und das ist dann vielleicht auch eine Lehre, die man dann aus so Biografien mitnehmen kann, weil jemand wie Jackie Chan hat ja eine, ich will jetzt nicht sagen, einen Bildungsauftrag, das hat er nicht, aber halt, der hat eine Vorbildfunktion.
Ja, der ist halt eine Marke und wenn es um Kampfsport geht, dann weiß ich nicht, ob die Leute heute noch an Bruce Lee denken, weil Bruce Lee vielleicht von den Jüngeren keiner mehr kennt und der ist immer noch da. Ne?
Ja.
Der steht halt jetzt mittlerweile für Kung-Fu-Filme. Was in dem Buch noch passiert ist, dass er dann raushaut, dass er seine Frau betrogen hat.
Ja, ups.
Ist vielleicht nochmal eine Ecke härter, aber eben solche Sachen, ne? Dass der erzählt, was er quasi alles machen musste, um erfolgreich zu werden und oftmals sieht man halt diese Leute im Fernsehen und denkt sich, wow, die sind erfolgreich, bei denen läuft alles glatt. Aber die haben ja auch noch ein Leben, ne? Und im Hintergrund passieren Sachen. Und was ich auch ziemlich geil fand, war die von Marilyn Manson. Ey, und das habe ich noch nie das war ja. Wie heißt dieser Film? Trainspotting, wo es um die Drogen geht, ne? Mhm. Ja, und das war sozusagen das, dem seine Biografie, was der sich alles reingepfiffen hat. Und in so Momenten, wo du dir halt oft denkst, so reiß dich halt mal zusammen. Und das, und du kriegst halt nur mit, ja, oh, Gothic, der Typ ist böse, ne? Skandal, Skandal. Und dann hat er das aber halt wirklich gelebt. Und das sind dann Momente, wo ich mir denke, okay, das ist echt, das ist krass.
Ich glaube auch, dass es unfassbar schwierig ist, damit umzugehen, wenn du auf einmal Erfolg hast. Mhm. Also wenn du einen Erfolg hast wie ein Jackie Chan, wie ein Marilyn Manson, wo du auf einmal, wie soll ich sagen, das Geld hast und die Freiheit hast, das zu tun und gerätst dann irgendwie so in so einen Strudel, entweder aus Egoismus und Arroganz, wie es beim Jackie Chan war oder bei Marilyn Manson, dass du halt jetzt auf einmal die Möglichkeit hast, keine Ahnung, Drogen zu schnupfen und Trainspotting-mäßig völlig abzugehen. Klammer auf, das Buch ist übrigens sehr gut, Klammer zu, habe ich gelesen. Dass man da einfach erstmal reinwachsen muss und die beiden haben es vielleicht geschafft, darüber hinwegzukommen und dann gibt es aber auch andere, die crashen halt komplett und dann kannst du im Nachhinein auch sagen, okay, ich war jung und dumm und hab's nicht besser gewusst und bin jetzt ein besserer Mensch, aber ich glaube schon, dass so Erfolg einen ziemlich ficken kann.
Ja, und sowas liest man dann da halt eben raus, gibt ja gut, gibt auch seichtere Sachen, wie zum Beispiel die von Lindsay Sterling habe ich auch gelesen, wobei man da dann auch erfährt, dass die Dyslexia, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, die hatte Dingens Magersucht. Mhm. Und wie sie das überwunden hat und solche Sachen daneben, so dass dann halt die Leute, die, sag ich mal, im Internet und so glänzen, dass die halt auch ihre Probleme haben, wie die da rauskommen und was die alles tun mussten, um überhaupt dahin zu kommen. Das interessiert mich und deswegen widme ich mich dem jetzt halt ein bisschen mehr.
Das finde ich gut. Das kann ja auch hilfreich sein. Ja. Und sei es, weil man vielleicht selbst Magersucht hatte oder hat und es gibt einem die Kraft, weil da ist jemand, der das auch hatte und das stellt man fest und der kam da raus. Also kann man es selbst schaffen, dass man das so ein bisschen hernimmt oder wie du sagst, einfach allgemeine Lebenssituationen lesen von Leuten, die man sonst irgendwie, die so weit weg sind und dann da irgendwie was mitnehmen. Ja. Finde ich gut.
Da fragen wir uns natürlich, was die Leute so lesen, ne? Weil was wir jetzt lesen, haben wir besprochen, aber was lesen denn die Leute so? Und da haben wir eine Tabelle rausgesucht mit den meistverkauftesten Büchern weltweit. Das sind schon ein paar geile Sachen. Also ich glaube, ja, den Link können wir auch in die Beschreibung posten, dass ihr das nachgucken könnt. Und unter den Sachbüchern immer noch der Bestseller. Und zwar die Bibel mit 2 bis 3 Milliarden Verkäufen. Man kann jetzt natürlich sagen, Bibel hat auch viel Zeit, groß zu werden und sich oft zu verkaufen.
Ja.
Aber dass es immer noch eine 1 ist, finde ich schon krass in den Sachbüchern.
Gut, die Bibel liegt natürlich auch oftmals in irgendwelchen Hotels aus und sowas. Ja. Das kommt auch noch hinzu. Was ich viel, viel krasser finde, ist die Tatsache, dass die Bibel unter Sachbüchern steht.
Stimmt. Eigentlich sollte das dann unter, ja, weiß nicht,
Fiktion, Belletristik. Also
da gibt es ja so Unterkategorien, sowas wie, so ich sag mal, Ich-Bücher oder so Selbstreflexionssachen.
Nee, ja, nicht mal das, finde ich. Ich meine, die Bibel ist im Prinzip eine Sammlung von, ist eine Geschichtensammlung. Und vielleicht hört man das jetzt schon raus. Ich bin jemand, der der Religion nicht unbedingt zugetan ist, dem ich ganz und gar nicht. Aber die Bibel ist per Definition kein Sachbuch. Das ist nichts, was passiert ist. Das ist nichts, was dir... Hä?
Das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall kann man sagen, dass die Mao-Bibel auf 2 ist und der Koran auf 3. Also Religion wird weltweit noch immer sehr groß geschrieben. Aber wie gesagt, diese Bücher, die hatten auch viel Zeit, sich zu verkaufen. Was aber krass ist, ist, dass zum Beispiel Manifest der Kommunistischen Partei auf 4 ist. Und das hatte nicht so viel Zeit.
Naja, es hatte schon auch mehr Zeit als die meisten anderen Bücher, würde ich sagen. Aber trotzdem, das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass Russland und China so groß sind. Also das sind ja kommunistische oder Länder, die durch den Kommunismus geprägt sind. Vielleicht liegt es daran, weil die auch relativ viele Einwohner haben. Ist schon interessant, ja.
Ja, und ja gut, unter den meistverkauften sind dann halt, wenn man so die Liste durchgeht, immer noch diese, ich sag mal, die Glaubensfragen, die Religionen. In den Top 10 sehen wir jetzt nicht solche Sachen wie die 1%-Methode oder so, was dann solche Bücher, die immer einen Hype haben, wo man merkt, ah, hier kann ich am Jahr arbeiten oder eben solche Sachbücher. Nee, Religion wird in den Sachbüchern noch am größten geschrieben.
Da frage ich mich tatsächlich, was für einen Mehrwert diese Sachbücher haben, weil wenn ich mir diese, ich meine, das Manifest der Kommunistischen Partei, ja, da kann man, das kann man lesen und kann da vielleicht was mit rausnehmen, wie man es machen kann oder nicht machen sollte. Das verstehe ich schon. Aber viele religiöse Sachen, die ja spirituell angehaucht sind, die für mich per se, per Definition keine Sachbücher sind, da sind ja auch so Sachen dabei wie auf Platz 9 das Buch Mormon, was ja kompletter Unsinn ist. Kompletter Unsinn. Dass das so verkauft wird oder noch so oder so verkauft wurde, finde ich komplett Banane. Da finde ich noch besser das Pfadfinderbuch auf Platz 8. Da steht ja wahrscheinlich irgendwas drin. Das ist ja wirklich ein Sachbuch, das dir hilft. Ich stelle mir es vor, wie das schlaue Buch von Tick, Trick und Track, wo halt irgendwie alles drin steht. Das ist bestimmt sehr nützlich. Oder auf Platz 10 ist das über das dreifache Vertreten, also so ein Vertreterbuch, wie du Sachen vermutlich verkaufst, kann ich auch nachvollziehen. Aber der Rest ist, diese ganzen Religionskacke, verstehe ich komplett nicht.
Ja, kurz überlegt, ob du bei Religionskacke drin lässt.
Ja, ich meine, ich will da niemanden verprellen, der gläubig ist. Ich bin's nicht. Man versteht deswegen auch nicht, warum das bei Sachbüchern steht, aber dann gehen wir besser zu den meistverkauften Romanen. Das ist etwas unverfänglicher.
Da sehen wir allerdings auch die Klassiker. Also, wie man vielleicht vermutet, weil es immer noch so aktiv bzw. präsent in den Läden ist, auf 3 Harry Potter. Auf 2 Herr der Ringe. Nee, das sind ja so Franchises, die sind gewaltig. Und auf 1, das ich gar nicht kenne. Eine Geschichte aus 2 Städten.
Sagt mir aus dem Stegreif auch nichts, was jetzt vielleicht nicht unbedingt für unseren Podcast spricht. Nee, müsste ich jetzt auch nachgucken. Eine Geschichte aus 2 Städten. Vielleicht hat das auch einen englischen Namen, wo wir sagen, ach ja, klar.
Stimmt.
Das ist und das Buch. Und das hat einfach eine deutsche Übersetzung, die mit uns nicht funktioniert.
Auf jeden Fall ist es auf 1. Vielleicht brauchen wir es auch gar nicht lesen, ne? Wurde ja schon so oft verkauft. Habt ihr gut vor Augen gearbeitet, Leute. Danke.
Ich gucke jetzt, ne, das heißt im Original auch A Tale of Two Cities.
Von wem?
Charles Dickens.
Okay.
Von dem hat man schon mal gehört.
Ja. Auf der 4 haben wir auch den Hobbit oder Hin und Zurück, Der Traum der Roten Kammer auf der 5 und dann gab es keins mehr auf der 6. Agatha Christie mit dem meistverkauftesten Krimi aller Zeiten. Der König von Narnia kommt auf der 7, 8, sie, ich nehme mal an, das ist von Stephen King.
Stephen King ist, ja.
Der kleine Prinz und der Alchemist, ja, das sind so Bücher, die kennt man. Der kleine Prinz wird ja auch immer durch diesen einen Satz mit das Wesentliche sieht man mit dem Herzen, durch das Zitat wird das ganz gut verkauft und der Alchemist ist so eine Nummer, die hört man immer wieder mal. Ein Kumpel von mir hat es gelesen, der hat gesagt, ich soll es auch lesen.
Was ich interessant finde, wenn man diese beiden Listen gegenüberstellt, dass die Geschichte aus 2 Städten mit 2 Millionen Käufen bei Romanen auf Platz 1 steht und das wäre bei den Sachbüchern nur der 8. Platz.
Stimmt.
Das heißt, die Sachbücher werden um ein Vielfaches so viel mehr verkauft als Romane, was zeigt, wie unfassbar stark die Religion auch noch in den Menschen verankert ist.
Ja. Wobei da wahrscheinlich auch noch der logistische Aspekt kommt mit, dass wenn man diese Sachbücher kauft, die Religionsbücher, dann kauft man für eine Organisation immer gleich mehrere und Romane werden ja meist, denke ich, immer von Einzelpersonen gekauft.
Aber dennoch ist die Diskrepanz, guck mal, von
krass, ja.
Ich meine, die 2 bis 3 Milliarden im Vergleich zu 200 Millionen, das ist komplett irre im Prinzip.
Ja. Kennst du Skimming?
Nein. Bitte klär mich auf.
Skimming, das ist wohl eine Art des schnellen Lesens, egal ob Bücher oder generell Text. Und zwar geht es da wohl darum, dass man einen Text überfliegt, nach Schlagwörtern sucht und dann feststellt, ah, okay, es lohnt sich, diesen Text zu lesen. Da frage ich mich natürlich, also ich finde es krass, dass man sich sowas beibringen kann, weil es gibt, das habe ich dann recherchiert, wohl mehrere Möglichkeiten, oder viele Möglichkeiten, das Lesen zu trainieren, so wie wenn man einen Muskel trainiert und dass man schneller liest bei gleichbleibender Informationsaufnahme, weil es ja Quatsch, wenn du einfach schneller liest, aber halt weniger mitnimmst, sondern man soll sich beibringen können, schneller zu lesen und gleichzeitig eben genauso viel Information aufzunehmen. Und ich finde es krass, wenn man aus Lesen einen Sport macht.
Ja, ich finde das seltsam, weil das ja, wo wir wieder bei der Frage vom Anfang sind, Lesen ist ja kein Wettbewerb. Und wenn ich ein Buch langsamer lese als jemand anderes, der es schnell liest, das heißt ja nicht automatisch, dass er mehr aus dem Buch rausgenommen hat als ich oder umgedreht. ich sag mal so, es ist vielleicht von Vorteil, wenn du ein Buch schneller lesen kannst und dieselben Informationen rausnimmst, weil du dir einfach Zeit sparst und mehr lesen kannst. Das kann ich auf einer logischen Ebene nachvollziehen. Aber halt dieses Skimming, Lernen, damit man Zeit spart, das finde ich von der Grundidee, das geht so konträr, warum man ein Buch liest. Das ist ein bisschen wie die Leute, die sagen, ich schaue mir Netflix-Serien auf 1,5-facher Geschwindigkeit an.
Mhm.
Ja. Wo ich mir dann denke, das ist doch komplett Banane, weil ich möchte doch in diese Geschichte eintauchen. Ich möchte mir ja Zeit für ein Medium nehmen, um es erleben zu können. Das ist ja, ich gucke ja Sachen nicht, um am Ende sagen zu können, dass ich es geguckt habe. In dem Fall ist ja einfach der Weg das Ziel.
Ja, und ich glaube auch, dass das eher Leute machen oder machen sollten, die beruflich vielleicht viel lesen müssen. Weiß nicht, ja. So ein Verlagslektor in einem Riesenladen, der täglich 1000 Dinger hingelegt bekommt. Der hat wohl keine Chance, wenn er ein Buch liest, so wie wir. Der muss dann skimmen.
Mhm.
Ja, aber ich glaube, das ist ja vorher schon einiges an Übung, wenn du da so 10 Seiten vor dir hast und dann überfliegst du die erstmal und dann diese Entscheidung treffen zu können, so, jetzt habe ich 4-mal Feuer gelesen und 3-mal Liebe, jetzt lese ich es mir nochmal in Ruhe durch. Oder zu sagen, nee, deswegen ist es Quatsch.
Ja, es ist... Es verschließt sich mir auch jetzt, ohne Skimming zu kennen oder mich näher damit beschäftigt zu haben, wie das dann funktionieren soll, dass man schneller liest und trotzdem dieselben Informationen rausnimmt. Weil wenn du da mit den Augen schneller drüber huschst, dann ist doch klar, dass Informationen irgendwo mal verloren gehen, oder nicht?
Das ist eben, das finde ich geil. Also ja, ne, man soll gemütlich Bücher lesen, sich die Zeit nehmen, sozusagen dem Buch den Respekt erweisen, sich jetzt damit zu beschäftigen und nicht einfach nur, damit der Sub kleiner wird, damit er nicht schimpft. Aber ich finde es auch geil, dass man das wohl tatsächlich trainieren kann, dass du wirklich über die Blätter drüber rumpelst und trotzdem checkst, was da passiert oder halt wirklich, ne, die Geschichte aufnimmst.
Ja, aus einem logischen Standpunkt raus kann ich das schon verstehen. Es wäre nichts für mich, weil ich lese halt Bücher und ich möchte ja auch, keine Ahnung, einen guten Dialog in einem Buch, den möchte ich ja auch erleben. Den lese ich ja gerne, wenn da so zwei Figuren sind, die sich gegenseitig behaken. Das liest man ja auch gerne. Da möchte ich ja mehr davon haben, indem ich da vielleicht langsamer drüber gehe. Vielleicht ist das auch irgendwie ein bisschen romantisiert jetzt von mir. Aber ja, ich kann es verstehen, wäre jetzt aber nichts für mich.
Nee, ja. Das wäre voll der Stress.
Ja.
Die Mangas, die wir jetzt schon angesprochen haben, und das finde ich krass, da gibt es mittlerweile eine sehr große Auswahl, auch digital. Ne? Kannst du auf deinem E-Book-Reader als PDF oder sonst was Mangas kaufen, hochladen und dann eben lesen. Und dann hast du die ja auch im Buch hast du sie schwarz-weiß. Auf dem E-Book-Reader hast du die in dieser E-Book-Farbe. Ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnet. Das siehst du halt auf dem Display und es ist ja so grünlich eher. Außer du hast irgendwie so Paperwhite-Nummern, die sich dann anpassen, aber trotzdem hast du immer dieses Licht mit dabei, das es nicht original macht.
Ich sag mal so, ich verstehe den Sinn von E-Book-Readern komplett. Gerade Bücher sind, oder dickere Bücher sind halt bequemer zu lesen auf so einem E-Book-Reader und das nimmt auch im Regal weniger Platz weg. Ich verstehe das. Ich verstehe das auch bei Comics, ich verstehe es bei Mangas, bei Graphic Novels, verstehe ich vollkommen, kann jeder machen, wie er möchte. Ich persönlich bin aber, was das angeht, old-fashioned, ich weiß nicht. Ich habe gern den Manga und den Comic in der Hand, sodass ich auch mal das Panel oder das, was da gezeichnet ist, näher angucken kann. Das kann ich am E-Reader auch, aber es hat für mich eine andere Wertigkeit, wenn ich das mit einem richtigen Buch machen kann, als mit einem Bildschirm. Weil ich gucke so in so viele Bildschirme rein, dass ich das wertschätze, wenn ich das halt einfach mit meinem Auge zoomen kann und nicht mit meinen Fingern. Und was mich immer stört bei so digitalen Comics ist, wenn die eingescannt sind, siehst du manchmal die Rückseite von der anderen Seite, die so durchscheint ganz leicht. Das ist halt so ein technisches Ding. Das stört mich, aber das ist nur eine Kleinigkeit. Ich bevorzuge den Geruch von Büchern oder den Geruch von Comics und dass ich eben das alles genau angucken kann.
Ich bin da voll bei dir. Also Bücher lese ich sehr gerne mittlerweile fast lieber auf dem Kindle.
Verstehe ich, ja.
Fast lieber auf dem E-Book-Reader. Ich möchte hier keine Werbung machen für große Unternehmen. Aber ich habe mal Naruto gelesen auf dem E-Book-Reader. Und da fehlt, keine Ahnung, da fehlt dann halt einfach echt was. Ich sag mal, die Wärme. Das war so ein bisschen wie Abarbeiten, wirklich. Da hast du diese Panels so irgendwie gequetscht, kam mir das alles vor, aber es war halt nicht gequetscht, es wäre trotzdem gut gemacht.
Ja.
Aber es war halt einfach nicht dasselbe.
Es ist halt bei Buchstaben, bei einem Buch, die Buchstaben schwarz auf weiß, da ist es ja eigentlich im Prinzip wurscht, ob es auf einem Papier steht oder ob es auf einem Bildschirm steht. Und das sollte bei Comics auch so sein, aber es fühlt sich einfach anders an.
Ja, das ist wirklich so.
Ich kann das auch nicht rational erklären.
Und was für mich überhaupt nicht gehen würde, wären zum Beispiel wie beim, sieht man jetzt bei uns öfter auch vom Splitter Verlag, so große, fette Comic-Bücher, so Graphic Novels, die aussehen, als könntest du sie als Mordwaffe verwenden.
Ja.
Und die siehst du, das sind so Klötze und du hast noch keine Seite gelesen und denkst dir, boah, okay, das ist imposant, das ist geil.
Ja.
Wie die Story dann am Ende ist, muss ja dann jeder für sich selbst bewerten. Aber allein von der Aufmachung her ist es so gut, das würde ich niemals digital haben wollen. Das willst du im Regal stehen haben. Einfach, weil es ja gut aussieht. Und
ja,
das hast du dann auch wie so ein Baby mit, ne, im Arm. So legst es dir auf den Unterarm, weil manche so fett sind. Und die kosten ja auch nicht wenig Geld oftmals.
Ist so.
Dafür sind es halt aber auch krasse Dinger. Und da frage ich mich ja dann auch, weil diese Comic-Welt, die ist so riesig, wie man sich solche Bücher überhaupt ja raussucht, ne? Weil es gibt ja diese Bekannten, so Marvel, Spider-Man und so, und dann kaufst du dir halt immer den Helden, den du am besten findest. Aber abseits dessen gibt es ja hier so viel, da gibt es wirklich halt Krimis, Thriller und so Geschichten, einfach nur in diese fetten Comic-Bänder gepackt. Das manchmal, dass ich mal in Ultra-Comics gehe, einfach nur hoch zu denen Büchern und schaue ich mir mal an, was es da so gibt. So, wie schaut man sich dann, was einen interessiert? Weil die bleibt ja im Prinzip auch nicht mehr übrig, als hinten zu lesen, was in dem Comic passiert und dich vielleicht so ein bisschen vom Cover beeindrucken zu lassen. Und ja, die kosten ja auch, keine Ahnung, 28 Euro aufwärts. Und das ist dann für mich so ein Medium, ich nehme das brutal ernst, wenn ich in den Buchladen gehe und ich sehe ein Buch, einen Thriller und denke mir, oh, das könnte interessant sein, Mängelexemplar 4 Euro oder okay, jetzt gibt es das Taschenbuch für 12 Euro, nehme ich mal mit. So einfach könnte ich es mir bei so einem nicht machen.
Ja, es wird einem nochmal die Wertigkeit klar gemacht, weil die Wertigkeit ist einfach nicht vorhanden, wenn du auf den Download-Button klickst auf deinem E-Reader und hast es dann halt einfach auf deinem Bildschirm. Da wird einem nicht klar, wie viel Arbeit dahinter steckt. Da ist dann nochmal eine Abstufung, wenn du jetzt hier in Anführungszeichen Comic-Heftchen kaufst oder eins von diesen kleinen Mangas, da ist es nochmal was anderes. Und dann kommt halt diese Stufe, die du jetzt genannt hast, diese 30-Euro-Wäscher, die halt, wo halt wirklich was drin ist, die was hermachen. Und da wird dir dann klar, okay, wenn ich jetzt 30 Euro dafür ausgebe und das lese und da liest man auch eine Weile dran, dann möchte ich auch, dass das im Schrank gut aussieht. Dann kaufe ich mir das, weil es auch optisch was hermacht. Und das funktioniert auf dem E-Reader halt überhaupt nicht.
Das seht ihr öfter, dass wir jetzt immer mehr mit solchen Sachen ankommen, weil, ja, wir haben uns nicht verliebt, sage ich mal, aber wir haben ein Interesse gefunden. Ne? Wir gucken immer mal wieder rüber zum Comic-Dame und schauen, ob die Dame zurückschaut.
Ja.
Seht ihr auf Insta. Und Insta ist jetzt das nächste Thema. Und da frage ich mich, kann man als Bücherliebhaber, als Bücherpodcast, als Bookstagrammer auf Insta gehen und sich selbst noch treu bleiben? Weil wenn man einmal in dieser Bücherbubble ist, sieht man überall Bücher und Kerzen und Bücher und Federn, alles schön inszeniert, weil man halt seine Rezi verkaufen möchte. Aber irgendwie sieht er dann meistens kein schönes Bild, sondern nur so die Inszenierung dahinter. Und den Ruf, bitte gib mir ein Like und lies jetzt meinen Text, der folgt.
Mhm.
Wir machen das auch. Ne, jetzt kommen wir ein bisschen zur Selbstreflexion. Aber wir machen dann halt mal, sag ich mal, einen schnellen Schnappschuss. Und wir wollen einfach nur schnell sagen, hey, wir haben jetzt dieses Buch, weil es interessant aussah. Oder wir haben das gelesen, hört unsere Rezi. Ich weiß nicht, ne, das ist jetzt sehr subjektiv, aber reflektieren alle so? Oder ja, geht's oftmals wirklich noch ums Buch oder geht's ums Verkaufen des Buches oder um den Verkauf des Posts?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, man muss das mal so betrachten, wenn jemand gerne liest und hat vielleicht auch Spaß daran, so ein Buch irgendwie zu inszenieren mit einer Kerze oder mit einer Feder oder was auch immer, das ist ja schön. Derjenige soll Bilder davon machen, soll die posten, das tut ja niemandem weh. Das ist okay. Ich glaube aber, wenn es um dieses Verkaufen von den Rezensionen geht und wenn derjenige damit das gerne macht, also keine Ahnung, ein Buchblogger zum Beispiel oder eine Buchbloggerin, wenn demjenigen das Buch gefallen hat und sagt, boah, das Buch hat mir echt richtig gut gefallen. Das möchte ich ein bisschen in Szene setzen und nicht so, oh scheiße, ich muss noch ein Bild von dem Buch machen. Ah ja, nehme ich hier die Feder und da die Lichterkette. Und dann würde man das auch merken, dass man sich da einfach abhebt.
Ja.
Es geht da ein bisschen so, ja, wenn man in dieser Buchbubble drin ist auf Instagram, merkt man schon, dass das alles immer sehr pastellfarben ist. Es sieht alles sehr ähnlich aus und das verschwimmt und dadurch verschwimmen auch die Bücher. Und am Ende zählt aber trotzdem halt einfach der Inhalt, bin ich der Meinung.
Ja, kritisch wird es vor allem dann, wenn man dann eben diese immer gleichen Bilder sieht und dann drunter steht, das ist ein sehr packender Thriller. Am allerbesten gefällt mir das Cover, das hat mich sehr angesprochen. Und dann ist die Rezi schon vorbei, wo ich mir dann denke, so, hast du es überhaupt gelesen? Ne? Oder hast du es geschickt bekommen und musst jetzt was Nettes darüber sagen?
Ja, das ist...
Man will natürlich auch den Leuten, die einem was schicken, nicht auf den Schlips treten.
Richtig.
Aber wenn man unsere Rezis hört, dann sprechen wir auch überwiegend positiv über die Themen. Das ist ja schön, ne? Was Schönes aus den Geschichten zu ziehen. Aber auch wir lassen es uns nicht nehmen, auch anzusprechen, was uns nicht gefällt. Ich will uns jetzt nicht loben. Ich will nur quasi sagen, wie wir es machen und dass ich das bei manchen ein bisschen vermisse.
Ich kann da nur aus meiner Vergangenheit sprechen als Redakteur bei der SFT. Wenn wir jetzt tatsächlich ein Gerät hatten zum Test, das ein rechter Scheiß war, dann haben wir es ja gar nicht ins Heft genommen, weil wir gar nicht guten Gewissens sagen könnten oder es guten Gewissens empfehlen könnten oder guten Gewissens den Platz im Heft freimachen könnten für andere Sachen, die vielleicht besser sind. Wir machen ja auch nur Rezis zu Sachen, die uns interessieren, die wir gelesen haben und die wir auch gut fanden. Wenn wir jetzt ein Buch total kacke finden oder ich total kacke finde, ich spreche jetzt mal für mich, ich persönlich habe keinen Spaß dran, Sachen zu verreißen. Ich kann mich auch mal herrlich künstlich schön über Sachen aufregen, das macht Spaß, aber halt so eine Review schreiben, nur um es zu verreißen, da bin ich nicht der Typ für. Das mag ich nicht. Und das stimmt schon. Du merkst einfach, wenn sich jemand damit beschäftigt. Ich meine, ich habe mein Geld damit verdient, indem ich Tests und Reviews geschrieben habe. Du musst halt objektiv bleiben und gucken, was macht dieses Ding im Vergleich zu anderen gut. Da kommt auch Erfahrung mit rein. Wenn ich jetzt einen Thriller geschickt kriege und den finde ich gut und der macht XYZ anders und das ist interessant, dann muss ich das hervorheben oder kann ich das hervorheben. Wenn ich auf der anderen Seite aber nur schreibe, das Cover ist ganz schön und das war's, dann merkst du einfach sofort, dass derjenige sich nicht mit dem Inhalt beschäftigt hat.
Ja.
Und das ist, man muss da irgendwie Vergleiche und Erfahrungen haben, um das wirklich gut machen zu können. Weil selbst wenn ein Buch oder wenn irgendwas nicht so geil ist, dann habe ich trotzdem versucht, ein, zwei Sachen hervorzuheben, die dieses Gerät, in meinem Fall waren es halt damals Geräte, gut gemacht hat oder was es vielleicht besser gemacht hat oder was es hervorhebt. Und das hast du halt, dieses Hervorheben hast du halt allein schon durch die Bilder, wenn da halt wieder eine Kerze und eine Feder liegt, dann geht's halt unter.
Dann denkst du, ja, da hat der andere vom anderen abgeschrieben.
Ja, genau. Also eine eigene Meinung bilden ist immer wichtig und gut und das kann man auch, wenn einem was nicht gefallen hat, das kann trotzdem konstruktiv sein. Es ist ja nicht alles scheiße, nur weil einem ein Buch nicht gefallen hat.
Amen.
Oder irgendein Film oder irgendwas anderes, worüber man sich eine Meinung bilden kann.
Nochmal Amen. Ja, also ich stehe halt drauf, wenn ich merke, okay, derjenige in dem Post, der meint es ernst. Ne? Und dann ist es, weiß ich nicht, dann sieht das Bild ich mag es, wenn ein Bild dann anders aussieht als das, was ich schon tausendmal gesehen habe und dann weiß ich, ja, okay, hier bleibe ich hängen und nicht, weil hier schon wieder der oder die Bücherverliebte ist, die dann zeigt so, oh, Rezensionsexemplar, deswegen finde ich es automatisch gut. Seid euch bewusst, was ihr schreibt, seid euch bewusst, was ihr tut und lebt euch gerne kreativ aus, aber verkauft nicht bitte einfach nur irgendwas.
Ja, ich glaube, ein Problem mit diesen Reviews ist auch, dass man natürlich, wenn man so ein Rezensionsexemplar hat, geneigt ist, das besser zu bewerten. Und ich bin ja jetzt selbst in der in der aktuellen Situation, dass ich Buchblogger gesucht habe und ich persönlich würde mich am Ende, wenn mein Buch draußen ist und jemand rezensiert es, eher über eine Rezension freuen, die vielleicht nicht ganz so gut ist, aber ehrlich, als über eine 5-Sterne-Rezension, die alles rausfeiert. Weil man merkt das auch. Also natürlich freut man sich über eine 5-Sterne-Rezension, wenn jemandem es wirklich gut gefallen hat und auch selbst wenn man es nur rausfeiert, am Ende stehen 5 Sterne da, ist natürlich immer gut. Aber es fällt natürlich auch auf, wenn du dann auf Amazon irgendwie Rezensionen anguckst und liest eine 5-Sterne-Rezension und derjenige feiert das nur raus, das merkt man.
Ja.
Der Unterschied, der ist da. Selbst wenn 105-Sterne-Rezensionen da sind, merkt man die 5, die es ernst meinen. Also lasst euch da irgendwie nicht abstrecken von, es ist ein Rezensionsexemplar und ich bin demjenigen was schuldig. Ihr seid dem Autor oder demjenigen, von dem ihr das Rezensionsexemplar bekommen habt, nur schuldig, dass ihr eine ehrliche Kritik abgibt. Wir sind, und wenn die begründet ist, dann kann die auch nicht so gut sein.
Wir sind nur uns selbst was schuldig, und zwar haben wir gerne Zeit mit diesem Buch verbracht. Oder ja, nicht. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch schon zu unserem Fazit der Folge. Ne? Was haben wir jetzt aus diesem Gespräch mitgenommen, außer meinen Geschimpfe und dein Versuch, mich zu beruhigen, sage ich mal. Wir sagen, ja, wenn ihr Bücher lest, dann weiß ich nicht, Buch, das ist etwas, das kann man bewusst erleben. Und wenn man das macht, dann macht man es im Prinzip für sich. Wer ein Buch zur Hand nimmt, der sollte es in die Hand nehmen, weil es ihn interessiert und weil er es von sich aus, weil er halt einfach Bock hat. Und ich nehme ungern, also ich lasse mir gerne Bücher empfehlen und dann lese ich sie auch gerne, aber ich lese diese Bücher niemals, weil ich mir denke, ich muss das jetzt lesen, weil ich dazugehören will, ne? Das ist nämlich absoluter Quatsch, weil wenn man dann nur noch Bücher liest, weil man meint, sie lesen zu müssen, dann ist es Arbeit und dann vergeht einem auch der Spaß, weil man sich denkt so, wo sind denn jetzt die geilen Sachen? Also sollte man sich mit der Materie auseinandersetzen und lieber auf Qualität setzen. Qualität, das kann ja für jeden was anderes sein. Wenn man jetzt Fantasy gerne liest, dann soll man halt dann, weiß ich nicht, Fantasy lesen und nicht, weil jetzt der neue Rambo ins Kino kommt und da gibt es ein Buch von und da spricht jetzt drüber, dass man dann plötzlich sagt so, oh ja, den Rambo, den lese ich jetzt auch und dann poste ich auf Insta, wie geil der ist, obwohl das halt nicht stimmt, aber einfach nur, weil man sich berufen fühlt.
Kurzum, lest Bücher und habt Spaß dran.
Ja, aber verkauft mir keinen Scheiß. Das wäre dann wieder die Entschuldigung dafür, dass sich andere nur inszenieren und damit würde ich das akzeptieren, aber das stimmt so nicht. Ich akzeptiere es, wenn ihr gerne Bücher liest, das mache ich auch gerne, ne? Aber macht keinen Sport draus, das würde ich sagen.
Ja, ja. Macht, es ist kein Wettbewerb.
Genau, lesen ist kein Wettbewerb. Gut. Maxi, wann kommt die nächste Folge?
Wir haben das hier, Entschuldigung. Die nächste Folge erscheint, Obacht, am 3. April. Das ist ein Sonntag und kein Mittwoch, weil es ist eine Sonderfolge.
Boom.
Und die nächste Folge danach, es ist ja trotzdem eine reguläre Folge, aber die nächste Folge danach erscheint am, jetzt muss ich in den Kalender gucken, am 13. April. Also 3. April, 13. April, leicht zu merken, hört rein, wird geil.
Einiges los bei uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Wenn ihr unsere Meinung teilt, dann klatscht uns das überall hin. Und wenn ihr sie nicht teilt, dann klatscht ihr uns das jede auch überall in die Kommentare bei Instagram, YouTube, Facebook, auf WordPress haben wir ein wunderschönes Gästebuch. Ihr erreicht uns auf jeden Fall.
Sind wir wieder in 2008 mit den Gästebüchern?
Ja, genau. Schickt uns einen Brief. Also, ne. Lasst uns teilhaben an unseren erneuten Gedanken. Wir machen sie auch mit unseren. Und wichtig ist, wir würden uns über jede Form von Likes und Feedbacks freuen. Auch auf, besonders auf Apple Music, richtig? Nee, Apple Podcast.
Apple Podcast.
Da würden wir uns über ein paar Sterne freuen. Checkt das aus. Und mehr bleibt nicht zu sagen, außer heute Abend oder heute Abend Buch in die Hand nehmen, ein paar Seiten lesen und sich einfach daran freuen, zu tun, was einem Spaß macht. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Der Spritpreis ist zurzeit scheiß hoch. Heizen ist zurzeit scheiß teuer. Ich frag dich, warum nutzen wir nicht diesen brennenden Feuerball am Himmel, der quasi unendlich Energie hat?
Weil er so weit weg ist. Nee, keine Ahnung. Mir ist es auch aufgefallen. In den letzten Tagen habe ich immer wieder diese Memes gesehen mit, ich fahre mit dem Auto zur Arbeit, damit ich mir das Benzin leisten kann, zur Arbeit zu fahren, weil es ja scheinbar immer teurer wird. Und ja, es muss, glaube ich, so ein bisschen, so langsam muss das ins Bewusstsein der Leute dringen, dass es nicht billiger wird, weil das Zeug nicht auf Bäumen wächst. Es wird ja nicht mehr. Und mit jedem Liter weniger, den es davon gibt, steigt doch der Preis. Das ist doch logisch, oder nicht?
Das ist logisch. Auf lange Sicht stimmt das ja auch. Ich meine, klar, im Moment sind es andere Sachen oder andere Ursachen, warum der Preis steigt. Aber es ist einfach so, Dinosaurierfossilien sind halt einfach endlich.
Genau.
Und deswegen sage ich ja, es brennt da oben ein Feuerball. Der ist Gott sei Dank weit genug weg. Aber den könnte man doch, in Anführungszeichen, dessen Energie könnte man doch abernten. Und vor Jahren habe ich mal die Doku gesehen, Unser Kosmos, die Reise geht weiter, Klammer auf, Sätze empfehlen, Klammer zu. Und die sind zum Schluss gekommen, dass wenn man halt in der Wüste, weiß ich nicht, Sahara, Gobi, völlig wurscht, Solarpanels aufstellt und die Energie die Möglichkeit hat, die Energie zu speichern, das war das Problem, dann könnte man so viel Energie erzeugen, dass man auf die ganze andere Kacke gar nicht mehr angewiesen wäre. Und ich frage mich, warum tut man das nicht?
Das sind so Dinge, das heißt ja, ich glaube, wer hat es gesagt, der Kant, der Mensch ist fähig zur Vernunft.
Ja.
Und dann greift dabei jemand solchen Stellen die Vernunft nicht. Ja, die Preise, die steigen jetzt eben auch wegen politischen Ursachen und so, es passiert gerade ein bisschen Scheiße auf der Welt. Aber unabhängig davon steht ja dieser, kann man sich ja trotzdem Gedanken machen, weil es wurde ja auch schon in den letzten 10 Jahren darüber gesprochen, müssen Kernkraftwerke und sowas abgeschaltet werden und in die Richtung erneuerbar und so, passiert irgendwie gefühlt nichts. So, es kämpfen so vereinzelte Ritter, die daran forschen und machen wollen und dann scheitert es an der Kohle. Und ich frage mich, wie lange ist das Geld doch noch die Entschuldigung dafür, dass hier bald Feierabend ist? Muss denn wirklich der letzte Tropfen Benzin oder Öl oder was weiß ich benutzt worden sein, dass man sagt, okay Leute, und jetzt überlegen wir uns was Neues?